aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Welche Geschwindigkeit wir spielen, das merke ich immer dann, wenn ich so wie jetzt Ende letzte Woche die 3 Tage meine Wanderung gehabt habe mit einer netten Freundesrunde. Da wird alles ganz, ganz langsam. Und dann komme ich zurück und das ist wie wenn man in so im Bahnhof in so einen vorbeifahrenden Zug hineingreift, vorausgesetzt, da ist genug Kraft da und sofort von 0 auf 100, 200 oder 300 beschleunigt, je nachdem, wie schnell die Geschichte da an einem vorbeirast. Also, die Ereignisse, die gehen natürlich weiter, die Märkte schlafen nicht. Diese Woche ist zwar etwas, man könnte sagen, langweiliger als die vergangene Woche. Und davon war gerade Montag wahrscheinlich der langweiligste Tag, weil ab heute, Dienstag, kommen die großen Unternehmen mit den Zahlen. Und das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Bis zu den Quartalsmeldungen arbeitet der Kapitalmarkt die Erwartungen in die aktuellen Kurse ein. Und das, was rausgesickert ist, es gibt sogenannte Flüsterschätzungen, Flüstermeldungen, wo also hier nicht wirkliche Insider, weil das ist ja verboten, aber Personen, die näher dran sind, ein bisschen ahnen, sehen, wie die Zahlen sich entwickeln könnten. Also bis zu den Meldungen werden die Erwartungen eingepreist und dann kommen die Zahlen raus. Heute werden einige große Namen Quartalszahlen melden und ja, das auf den Tisch legen, was sie im ersten Quartal erreicht haben. PayPal, Eli Lilly, 3M, McDonald's, Coca-Cola, Amazon. Amazon steht unter Erwartungsdruck. Letzte Woche hat Alphabet, also Google, zum ersten Mal eine Dividendenzahlung angekündigt. Bis jetzt hat Alphabet keine Dividenden bezahlt. Und jetzt erwartet man, dass auch Amazon in diese Richtung irgendetwas macht. Wir werden sehen. Dann gibt es im Chipsektor wieder Meldungen. AMD, Supermicro. Also es liest sich wie das Who is Who im großen Anlageuniversum. Das wird heute sein. Und alles spitzt sich diese Woche eigentlich auf Donnerstag zu, wenn dann Apple die Zahlen veröffentlichen wird. Also zuerst sind die Zahlen, dann kommen die Zahlen raus und dann schaut der Kapitalmarkt, ist das, was erwartet wurde und was eben in den Kursen schon eingebaut ist das erfüllt worden? Wenn ja, dann wird es im ersten Moment, gibt es ein Hackerl und es passiert nicht viel. Jetzt sagt man sehr oft, naja, warum ist der Kapitalmarkt so unzufrieden? Es sind zum Beispiel, die Zahlen sind gut, ein Unternehmen hat geliefert. Warum steigen die Kurse nicht? Naja, weil eben, wenn genau das kommt, was erwartet wurde, dann hat der Kapitalmarkt, die Börse, diese Erwartungen im Voraus schon eingepreist. Man sagt ja so simpel zusammengefasst, an der Börse wird die Zukunft gehandelt, die zukünftigen Erwartungen. Wenn die zu negativ waren, dann sind die Kurse niedrig und wenn die Zahlen dann besser sind, dann springt der Kurs nach oben. Waren die Erwartungen zu positiv, und die Zahlen sind schwächer, ja, dann fällt der Kurs zurück. Und gleich danach, wenn die Vergangenheit abgehakt ist, abgefrühstückt ist, interessiert sich die Börse eigentlich nur mehr für die Zukunft. Und dann kommen die sogenannten Forward Guidance, die vorausblickenden Meldungen der Unternehmen. Was schätzt die Firma? Was erwarten sie einerseits fürs zweite Quartal und was machen Sie mit den Zahlen bis Jahresende? Die Unternehmen haben Anfang des Jahres Jahresziele abgegeben und dann schaut auch die Börse, je nachdem wie von Quartal zu Quartal die Zahlen sich entwickeln, also die Fakten, und was machen die Unternehmen mit den Jahreszahlen? Korrigieren Sie die Zahlen nach oben oder eher nach unten. Nehmen wir als Beispiel, es ist eine Zielsetzung rausgegeben worden von der bis Jahresende und nach dem ersten Quartal sieht man, dass wenn man das linear ansetzt, das Unternehmen im ersten Quartal deutlich besser dran war, als bis jetzt erwartet wurde aufgrund des Jahresziels. Wenn es so weitergeht, dann müsste die Firma diesen Jahresausblick nach oben korrigieren und der Börse sagen, wir sind der Meinung, dass das so weitergehen wird und deswegen korrigieren wir unsere Ziele nach oben. Das würde dann die Börse natürlich wieder in die aktuellen Kurse einarbeiten und die Kurse würden steigen. Wenn die Unternehmen aber die Jahresziele nicht heben, obwohl sie im ersten Quartal besser waren, dann beginnt sich die Börse zu fragen, Moment einmal, was sehen wir noch nicht, was sieht die Firma, was wir noch nicht sehen, wenn die Quartalszahlen so gut waren und die korrigieren die Jahresaussichten nicht, dann kommt vielleicht hier noch etwas im zweiten Quartal, dritten Quartal. Und diese Unsicherheit sickert dann rein und bildet sich in den Kursen ab. Das heißt, wir sehen, dass hier sehr viel in der Kursentwicklung, sehr viel Erwartungshaltung, sehr viel Perspektive, die Zukunft betreffend, eingebaut ist. Und wie gut ist es in so einer Woche jetzt vor Quartalsmeldungen, vor Zahlen, Unternehmen zu kaufen oder zu verkaufen? Die Erfahrung zeigt, dass das eine sehr kurzfristige Spekulation ist, wenn man nicht weiß, was da tatsächlich kommt. Es gibt immer wieder, noch immer quasi so naive Menschen, die schauen, dass sie irgendwelche Insights, irgendwelche geheimen Tipps erfahren. Warum nenne ich die naiv? Naja, weil alles, was so im Netz bekannt ist, alles, was wir hier im Podcast besprechen, davon können wir ausgehen, dass es keine Information mehr ist. Maximal hört irgendjemand überhaupt keine Nachrichten und deswegen klingt das so insidermäßig oder so besonders. Aber in Wahrheit, alles, was wir hier besprechen, ist schon zerkaut, ist von den Algorithmen schon verarbeitet, weil irgendwo als Nachricht in irgendeiner Wolke vorhanden. Und echte Insider nehme ich persönlich deswegen nicht ernst, weil das gegen die Spielregeln des Marktes verstößt und ich persönlich das für richtig halte, dass Insider-Geschäfte nicht gemacht werden sollten, weil das ist einfach schlichtweg unfair gegenüber dem restlichen Markt. Es gibt immer wieder Personen, die dieser Versuchung nicht widerstehen können und dann mit Insider-Geschäften handeln oder vielleicht nicht direkt, sondern indirekt über Vernetzungen. Aber auch das ist heute sehr leicht nachvollziehbar mit den technischen Instrumenten, die wir haben. Was war an diesem langweiligen Tag aber trotzdem interessant? Gestern und am Mittwoch spielt sich im Hintergrund etwas eigentlich Langweiliges ab, was aber für die Märkte ganz wichtig ist. Janet Yellen hat gestern den Finanzierungsbedarf der USA für die nächsten zwei Quartale bekannt gegeben. Das amerikanische Finanzministerium meldet im Voraus, wie viel Kapital notwendig ist, wie viel Geld der amerikanische Staat aufnehmen wird. Und da gab es wenig Überraschung. Fürs nächste Quartal hat sie in etwa 40 Milliarden Dollar mehr an Bedarf angemeldet, als bis jetzt von den Marktteilnehmern erwartet wurde. Wenn man sich einmal anschaut, wie hoch die Summen sind, die Quartal für Quartal von der amerikanischen Regierung hier anleihenseitig rausgehen. Man sagt, die amerikanische Regierung gibt Anleihen raus und sagt, okay, die schießen Geld in die Welt. Sie nehmen Geld von der Welt auf und die Finanzierung, die jetzt innerhalb des nächsten Quartals rausgehen wird, wird höher sein als die Spitzenfinanzierung, die notwendig war im Pandemiejahr 2020. Aktuell erhöht sich die Verschuldung des amerikanischen Staates je 100 Tage um $1 Billion zusätzlich. Es gibt eine aktuelle grafische Aufstellung hier von CNBC, habe ich das vorliegen. Im Februar, am 28. Februar betrugen die Schulden des amerikanischen Staates, sage und schreibe, $34,4 Billionen. Tendenz weiterhin steigend, also vorläufig reduziert sich das nicht. Worauf die Marktteilnehmer schauen, ist auch, was der Jay Powell, der FED-Chef, sagen wird, weil parallel zur amerikanischen Regierung, hier werden Anleihen rausgegeben, reduziert die amerikanische Notenbank ihre Bilanz und aktuell werden monatlich $60 Milliarden jeweils an Anleihen, die die amerikanische Notenbank in der Bilanz gehabt hat, reduziert. Das heißt, diese Anleihen werden nicht wieder neu begeben, wenn sie auslaufen. Derzeit wird erwartet, dass von 60 auf 30 Milliarden reduziert wird. Was heißt das? Ja, wenn die amerikanische Notenbank in der Bilanz eine sehr starke Reduktion fährt, dann heißt das, dass diese Summen aus der Wirtschaft rausgenommen werden. Diese Liquidität wird der Wirtschaft entzogen. Monatlich 60 Milliarden. Jetzt muss man sich vorstellen, fürs nächste Quartal gibt die amerikanische Notenbank auf der anderen Seite Anleihen in einer Größenordnung, also nimmt Anleihen, begibt Anleihen in der Größe von etwa $210 Milliarden. 60 Milliarden werden rausgenommen. Da arbeiten diese Zahlen de facto gegeneinander. Gleichzeitig profitiert von dieser Liquidität natürlich die Börse, weil die Aktienkurse aufgrund der Liquidität dementsprechend steigen. Es kam noch eine Frage von einem Anleger. Wie sinnvoll ist es, fix festgelegte Indizes zum Beispiel zu kaufen und diese Indizes einfach ins Portfolio zu legen und fertig. Ich spreche hier immer wieder über sogenannte Allwetter-Portfolio-Zusammenstellungen. Wenn wir so eine globale Zusammenstellung machen, maßgeschneidert auf einen Kunden, und diese Zusammenstellung würden wir als Basis nehmen für irgendwelche Finanzinstrumente, dann könnten wir daraus einen Index machen. Das heißt, das Erste, was wichtig ist, wenn man solche Index-angelehnten oder Index-orientierte Veranlagungen macht, zuerst muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, wie setzt sich dieser Index zusammen, mit welcher Idee ist das überhaupt entstanden? Sehr viele schauen leider, wenn sie unterschiedliche Strategien oder Indizes anschauen, schauen in die Vergangenheit und schauen sich an, wie hat sich dieser Index entwickelt. Wie stark ist es gestiegen? Wie ist dieses Produkt gestiegen? Das ist aus meiner Sicht zu wenig, weil ich muss parallel dazu anschauen, wie waren die Rahmenbedingungen? Unter welchen Rahmenbedingungen ist diese bestimmte Zusammenstellung so in dieser Form gestiegen und wie ist die aktuelle Situation und welche Erwartungen haben wir für die Zukunft? Weil ich nur dann beurteilen kann, ob die Vergangenheit tatsächlich die richtige Lösung für mich ist. Die Zukunft können wir nicht voraussagen und deswegen neigen sehr viele dazu, quasi die Vergangenheit zu kaufen, weil man da das Gefühl hat, es wird schon so weitergehen und unser Hirn rechnet dann nach vorne, weil man sich nicht vorstellen kann, dass irgendetwas nur deswegen, weil ich heute eingestiegen bin, von heute auf morgen in eine andere Richtung gehen wird. Das heißt, bei diesen Indizes ist es immer wieder ganz wichtig, sich zuerst einmal die Frage zu stellen, worauf ist das aufgebaut und wie schaut das aus? Da gab es jetzt vor kurzem einen Zeitungsartikel, der ist groß als Headline wieder gewesen, so wären sie superreich geworden oder das ist ein Wunderindex. Hier werden sie schneller reich als mit allen anderen Indizes. Und da wird rückwirkend, rückblickend ein Index hergenommen. In diesem Artikel ist dieser sogenannte Nasdaq 100 Index als Beispiel genommen worden und hat rückwirkend aufgezeigt, dass man mit diesem Index am schnellsten reich geworden wäre. Das Interessante ist, dass dieser Nasdaq 100 Index aber nicht so entstanden ist. Diese Zusammensetzung damals, dass sich jemand Gedanken gemacht hätte, mit welcher Konstellation wird man hier am vernünftigsten reich werden. Diese Nasdaq 100 Zusammenstellung ist aus meiner Sicht sowieso eine verzerrende und eine, ich würde nicht sagen Fehlkonstruktion, weil ein Index ist zusammengestellt, so wie es halt zusammengestellt ist, völlig egal. Die Frage ist, wofür wird es dann verwendet? Und dieser Nasdaq 100 wird viel zu oft leider falsch verwendet. Ich höre es, dass Zitate kommen oder irgendwelchen Beiträgen, dieser Index, der Nasdaq 100, als Index für Technologieinvestitionen herangezogen wird, dass wenn jemand technologielastig denkt oder in Technologie denkt, dann automatisch an den Nasdaq-Index denkt. In Amerika gibt es drei große Börsen. Eine Börse ist der New York Stock Exchange, ist 1792 als Börse entstanden. Irgendwann im Laufe der Zeit hat man darüber nachgedacht, dass eine günstigere Börse auch sinnvoll wäre. An die Börse zu gehen und sich an der Börse listen zu lassen, kostet den Unternehmen natürlich Geld. Und hier entstand 1971 in der frühen Phase der Computertechnologie eine zweite Börse, der Nasdaq, mit der Idee, deutlich günstiger, nicht mehr Papier gehandelt, nicht mehr physisch mit Menschen, sondern auf Technologie basierend, eine zweite Börse ins Leben zu rufen und vor allem günstigere Möglichkeiten für Unternehmen zu geben. Das heißt, da sind nicht nur Tech-Unternehmen hier hingegangen und haben sich listen lassen, sondern quer durch alle möglichen Unternehmen, Kraut und Rüben. Jeder, der günstigere Notiz haben will, geht nicht an die New Yorker Börse, sondern geht an den Nasdaq. Beide sind übrigens in New York, beide Börsen haben ihren Sitz. Die dritte Börse hat ihren Sitz in Chicago. Das Spannende ist, dass Amerika eigentlich nur drei Börsen hat, ein Riesenmarkt ist im Vergleich zu Europa, aber nur drei Börsen hat auch einen Vorteil, weil hier dadurch sehr viel konzentriert, sehr viel fokussierter gearbeitet werden kann. In Europa sind die ganzen Mickey-Maus-Börsen überall rundherum, wenig Liquidität, Synergien werden zu wenig genutzt. Also à la longue, hört man raus, wäre aus meiner Sicht sinnvoller, eher auch hier konzentriert ein paar Börsen auf ein paar sich zu fokussieren und andere kleinere eher zu schließen. Da gibt es auch wieder zwei Ansätze, die einen sagen, boah, das wird schon wieder zentralisiert. Nein, es werden aus meiner Sicht Synergien besser genutzt. Also der Nasdaq ist somit keine Technologiebörse und der Nasdaq 100 ist auch kein Technologieindex. Wenn schon jemand sagt, ich möchte in meine Börse, in mein Portfolio Technologie als Bereich einbauen und ich möchte dort einen möglichst reinen, auf Technologie konzentrierten Fonds oder Index einkaufen, dann müsste ich als Beispiel, das habe ich jetzt hier rausgesucht, den MSCI USA Information Tech Index nehmen. Dieser Index ist hundertprozentig technologielastig und das Interessante ist, wenn wir diesen Index vergleichen mit dem Nasdaq 100, dann war der in den vergangenen Jahren deutlich stärker als der Nasdaq 100. Warum? Naja, ganz einfach, weil in den vergangenen Jahren die Technologieunternehmen deutlich stärker angestiegen sind, ist aber in Phasen, wenn Technologieunternehmen nicht so gut sind, deutlich schwächer als der Nasdaq 100. Nasdaq 100 ist also ein Sammelsurium, es sind 100 Unternehmen, die aus dem Nasdaq-Index hier zusammengestellt sind. Diese Unternehmen müssen unbedingt an der Nasdaq-Börse notieren. In den Nasdaq 100 können Unternehmen, die zum Beispiel an der New Yorker Börse investieren, nicht hinein. Auch Unternehmen Lösungen aus dem Chicagoer Index können hier nicht hinein, sondern nur Nasdaq. Und es gibt hier nicht einmal ein Regelwerk, wo man ganz transparent nachvollziehen könnte, wer kommt da hinein in diesen Index und wer fällt raus. Da gibt es ein Index-Committee und da werden, man könnte sagen, recht willkürlich Entscheidungen getroffen, wer reinkommt und wer rausgeht. Also ist das eine Verzerrung. Und ich wollte heute das kurz nur ansprechen, wir könnten das noch länger zerreden, warum eben oft Indizes von den Medien verwendet werden. Aber wenn wir näher dahinter schauen, dann merken wir, dass das entweder aus Marketingseite oder aus anderen Interessenslagen verwendet wird, aber dem Investor ein falsches Bild gibt. Und nochmal zurück zur Frage, ist es sinnvoll, seine Portfoliozusammenstellung auf einzelne Indizes zu setzen? Wenn dieser Index vernünftig zusammengestellt ist und ich akzeptiere und verstehe die Strategie nach der Zusammenstellung und sage, ja, das ist meine Idee, um hier zu investieren, dann kann das zu mir passen. Ob das jetzt performancetechnisch in den kommenden Jahren die beste Entwicklung sein wird oder nicht, ja, das werden wir dann rückwirkend sehen. Vorausblickend kann man das nicht sagen und die Vergangenheit gibt mir überhaupt keine Leitfäden dafür, wie es zukünftig sich weiterentwickeln wird. Ja, mit diesen Gedanken starten wir in einen sehr interessanten Dienstag. Ich freue mich, wenn wir morgen in der Früh sollten wir nicht plaudern. Ja, vielleicht mache ich es trotzdem, weil wenn die Zahlen heute interessant sind, dann werde ich den 1. Mai trotzdem zum Anlass nehmen, um hier die heutigen Zahlen kurz zusammenzufassen. Sonst kommt für Donnerstag viel zu viel zusammen und dann schaffen wir das in den 20 Minuten nicht. Ja, man kann mir vielleicht schneller zuhören, dann wird sich das ausgehen. Also, schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.